Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich habe mal eine Frage. Oh. Wenn ich dir das Stichwort zuwerfe, Organschaft, geht dann dein Herz auf oder kommen dir die Schweißperlen auf die Stirn?
Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft kommen mir so ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn, weil man es ja nicht vollends in der Hand hat, das zu vermeiden, im Gegensatz zu der ertragsteuerlichen Organschaft. Ich würde mal sagen, umsatzsteuerlich, Schweißperlen ist vielleicht übertrieben, aber da guckt man schon mal drauf, ertragsteuerlich guckt man vielleicht weniger drauf, außer man will es haben und da kann es dann auch was Schönes sein,
ja. Ja,
um es mal kurz eine kleine Preview zu geben auf die heutige Folge.
Genau, wir sprechen heute nämlich über die Organschaft. Viele können sich vielleicht darunter jetzt gar nichts vorstellen, aber das ist eigentlich ein sehr wichtiges Rechtskonstrukt oder ja steuerliches Ergebnis. Und da gibt es halt die große Unterscheidung zwischen der Organschaft im Ertragssteuerbereich und der Organschaft im Umsatzsteuerbereich. Und das wollen wir heute gerne mal besprechen, die Vor- und Nachteile, damit alle, die zuhören und hier vielleicht ein Unternehmen haben oder studieren oder gerade eine Ausbildung machen, auch wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was wir gerade besprechen, ja, und natürlich, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit so eine Organschaft vorliegt. Wie könnten wir uns dem Thema denn nähern, Fabian? Lass uns doch mal versuchen, das irgendwie greifbarer zu machen und zu erklären. Organschaft bedeutet ja immer, dass mehrere Unternehmen irgendwie zusammengefasst werden.
Ja, vielleicht machen wir mal den klassischen Fall. Ich meine, ich habe ja auch eine Holding GmbH über meiner operativen GmbH. Also immer, wenn mehrere Unternehmen miteinander was zu tun haben. Jetzt machen wir doch mal mein Beispiel. Also man hat eine Holding GmbH, eine Vermögensverwaltende und dann hat man noch eine operative GmbH, die dann das Geschäft macht. Und dann ist es ja immer so, wir haben ja schon viel über Paragraph 8b Körperschaftssteuergesetz gesprochen. Also wenn man dann von der unteren praktisch in die obere, in die Mutter, in die Holding was rüberschüttet, dann wird ein bisschen Steuer abgezogen, 1,5% Effektivsteuerbelastung, weil eben nicht alles freigestellt ist. Und normalerweise, wenn ich jetzt theoretisch von meiner Steuerversum GmbH, jetzt an meine Holding GmbH eine Rechnung schreibe, wenn man jetzt mal switcht auf die Umsatzsteuer, dann muss ich da auch ganz normal Umsatzsteuer ausweisen, eine Rechnung stellen. Und das kann mit Organschaften, sowohl ertragsteuerlich, aber auch ja, umsatzsteuerlich, dann anders sein, hat alles seine Vor-, aber auch Nachteile. Die Frage ist jetzt mal, soll man mal mit der ertragsteuerlichen starten, also bei der Körperschaftssteuer und bei der Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer mal so ein bisschen hinten anstellen. Oder was meinst du, Christian?
Ja, genau. Ich glaube, so kann man es ganz gut aufteilen. Und ich will vielleicht nochmal vorweg schicken. Also letztendlich geht es darum, dass man mehrere selbstständige Unternehmen hat. Es können GmbHs sein, kann aber auch eine Person sein. Ja, Fabian, könntest auch du ganz oben sein als Obergesellschafter. Du könntest gegebenenfalls auch von der Organschaft betroffen sein oder davon profitieren, kann sogar bis zu dir ganz oben hingehen. Also mehrere Unternehmen, sei es jetzt GmbH, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Einzelpersonen, die sind ja selbstständig voneinander, deswegen sind es ja getrennte Unternehmen. Aber steuerlich sagt man halt, okay, hier gibt es zwar getrennte Unternehmen, aber es gibt vielleicht gute Gründe oder auch nicht, kommen wir gleich dazu, diese Unternehmen steuerlich zusammenzufassen und die einheitlich zu besteuern. Und genau das bildet dann diese Organschaft ab. Und gute Idee. Lass uns mal damit anfangen. Wie ist das eigentlich bei der Ertragssteuer, also überwiegend dann bei der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer?
Ja, also man muss ja erstmal sehen, man braucht 15% Beteiligung an der operativen GmbH über eine Holding GmbH, also 10% in der Körperschaftssteuer und 15% in der Gewerbesteuer, dass man überhaupt zum Beispiel bei Dividendengewinnausschüttung da einen Vorteil hat und da eben nicht die Sachen versteuern muss. 5% bleiben trotzdem übrig, dann mit 30% Steuerbelastung hat man eben 1,5% Steuern für Gewinnausschüttung von der eigenen operativen GmbH an die eigene Holding GmbH zum Beispiel. Jetzt kann man natürlich schauen, dass man eben eine ertragsteuerliche Organschaft macht, dass man eben diese Steuern vermeidet. Und das ist ja schon, sagen wir mal, ein großer Vorteil, dass da keine Liquidität ans Finanzamt abfließt.
Genau, ja, das heißt, letztendlich wäre der erste große, nennen wir es wirklich mal Vorteil der Organschaft, dass einfach die Gewinne, die und Verluste, Gewinne und Verluste der Gesellschaft, die letztendlich unten steht, das ist die sogenannte Organgesellschaft, dass die ganz automatisch nach oben abgeführt werden und dort auch steuerlich zu erfassen sind. Und das führt natürlich dann letztendlich zu dem großen Vorteil, dass man in so einem Holding-Konstrukt, wie du es gerade beschrieben hast, diese 1,5% Steuern für die Gewinnausschüttung spart. Ja, weil die fallen einfach nicht an, weil vom Grundsatz her schon die Gewinne von unten, von der Tochtergesellschaft, ganz automatisch oben zu versteuern sind, ohne dass es eine Gewinnausschüttung bedarf. Hm. Und ja, ist natürlich schon interessant, ja. Gerade wenn man vielleicht eh weiß, man muss alles ausschütten, was da bei der Tochtergesellschaft verdient wird, weil vielleicht die Holding ein Darlehen aufgenommen hat, um diese Tochtergesellschaft zu erwerben. Das könnte ja so ein Grund sein, dass man sagt, ich muss eh alles nach oben ziehen an Gewinn. Dann macht es natürlich Sinn, sich diese 1,5% Steuern auf Zusatzsteuern sind das ja, zu sparen und zu sagen, dann machen wir halt die Organschaft und ziehen uns die ganzen Gewinne nach oben.
Ja, Verluste hast du noch angesprochen, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, guter Punkt. Ist natürlich auch interessant, weil man muss wissen, es gibt ein Trennungsprinzip zwischen Kapitalgesellschaften. Also ich kann jetzt nicht einfach so meine A GmbH, die Verluste macht, jetzt mit den Gewinnen der B GmbH verrechnen. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, der dann auch nochmal ein starker Vorteil sein kann. Also nicht nur der Vorteil praktisch der Gewinnverrechnung sozusagen, sondern auch der Verlustverrechnung, wenn man es mal so nennen will, ist natürlich ganz interessant.
Soll ich mal ein fiktives Beispiel machen?
Ja, klar.
Stell dir vor, es gibt einen Influencer mit dem Namen S. Der kommt aus F im B. Und der hat jetzt eine
Vorsicht, Christian.
Der hat jetzt eine GmbH, mit der macht er Gewinne, weil er da im Marketing tätig ist.
Ja.
Und dann hat er noch eine GmbH, das hat er natürlich clever outgesourced, weil es ein ganz anderes Geschäft ist, mit der vertreibt er Genussmittel.
Ich weiß nicht, ob das so ein fiktives Beispiel ist.
Und diese Genussmittelfirma, die macht Verluste, weil es halt ein härteres Geschäft als das Marketing, ja, das ist natürlich.
Du musst mal ins Unternehmensregister schauen, bevor du sowas behauptest.
Ist ja fiktiv, ich habe nicht nachgeguckt, ja, also stimmt, läuft dein Kaffee sehr gut, aber es bietet sich ja an.
Es könnte vielleicht so laufen, wie du das bei diesem fiktiven Influencer beschreibst, aber ich will dich jetzt nicht aufhalten, let's go.
So, ja, und dann hast du ja zwei GmbHs und die eine macht einen Gewinn und die andere macht einen Verlust. Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt das Trennungsprinzip. Die eine Firma muss die Gewinne voll versteuern und die andere GmbH hat die Verluste und kann sie nicht nutzen, weil sie nicht über diese Ebene der Verlust GmbH hinausgenommen werden können, ja. Und da würde es sich natürlich dann auch total anbieten, wenn man jetzt so einen kleinen Konzern hätte, dass es vielleicht eine Holding gibt und diese zwei Tochtergesellschaften, einmal Marketing mit Gewinn, einmal Genussmittel mit Verlust. Und dann könnte man eben auch sagen, hey, wir machen so eine Organschaft und ich kann auch die Hold, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, kommen wir gleich nochmal dazu, ich kann beide Gesellschaften beherrschen und deswegen beschließe ich, dass alle Gewinne oder Verluste automatisch hier zu meiner Holding hochgeschoben werden müssen. Und was dann halt passiert ist, dass auf Ebene der Holding dann plötzlich alles konsolidiert werden kann. Ja, das heißt, da kommen die Gewinne der Marketingtätigkeit an und die Verluste aus der Kaffeetätigkeit können halt da voll miteinander verrechnet werden. Und plötzlich hast du gegebenenfalls einen sehr hohen steuerlichen Vorteil, weil du musst nicht warten, bis deine Kaffeegesellschaft irgendwann mal in die Gewinnzone kommt, um diese Verluste ausgleichen zu können, sondern du kannst es schon vorher machen, durch diese Organschaft. Also das ist natürlich ein vielleicht noch viel größerer Vorteil als das, was wir gerade besprochen haben mit den 1,5% bei der Gewinnausschüttung. Also gar nicht so von der Hand zu weisen, oder?
Ja. Ja, jetzt können wir natürlich auf die Frage kommen, gut, warum machen dann nicht alle, die irgendwie eine Mehrheitsbeteiligung haben, wild Organschaften? Es gibt natürlich auch noch Nachteile, weil das Schöne ist ja bei diesem fiktiven Beispiel, wo der Influencer dann seine vermögensverwaltende GmbH da getrennt hat, von seinen anderen operativen, vielleicht riskanteren Tätigkeiten im Genussmittelbereich, gibt es natürlich dann auch keine Haftungsbarriere mehr. Mhm. Ja, man kann dann nicht einfach sagen, komm, was weiß ich, jetzt nehme ich, ich erweitere das Beispiel einfach mal. Jetzt nehmen wir an, das wäre eine Espresso GmbH. Ja, jetzt kann man nicht einfach das in die, was ich, insolvent schieben oder abstoßen, sondern die vermögensverwaltende GmbH, die Holding, muss dann die Verluste übernehmen, der beispielsweise der Espresso GmbH. Also es gibt nicht nur praktisch Vorteile bei dieser Gestalt und man muss sich schon überlegen, was man macht. Soll man mal kurz auf die Voraussetzungen eingehen? Ja, das ist ja auch ganz, ganz interessant. Was muss es überhaupt haben, dass man so eine ertragsteuerliche, wir sind immer noch bei der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, ertragsteuerliche Organschaft überhaupt ja, haben kann? Willst du da mal reinsteigen, Christian?
Klar. Also als erstes brauchst du natürlich jemanden, der ganz oben steht. Ja, das ist der sogenannte Organträger. Also das Unternehmen, das letztendlich irgendwas anderes beherrscht, irgendein anderes Unternehmen beherrscht. Und hier kann das wirklich relativ vielfältig sein. Also das könnten in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen sein. Ja, also man könnte die Organschaft sogar bis zu dir persönlich hoch oder zu mir oder zu wem auch immer treiben, dass man nicht nur sagt, das soll bis zur Holding gehen, sondern auch darüber hinaus, weil einem selbst die Holding auch mehrheitlich gehört. Es wäre aber auch denkbar, das ist auch sicherlich so der klassische Weg, dass das trifft man in der Praxis viel häufiger, eine körperschaftsteuerpflichtige GmbH, AG, UG, was auch immer, ja, also eine Körperschaft letztendlich. Denkbar wäre auch eine Personengesellschaft, wenn sie denn gewerblich tätig ist, eine GmbH und Co. KG zum Beispiel, ja, die eben aber auch selbst dann einen gewissen Geschäftsbetrieb braucht. Und denkbar wären auch ausländische Unternehmen, wenn sie denn in Deutschland eine Zweigniederlassung haben. Da ist, muss man so ein bisschen einschränken, die Organschaft über die Grenze hinaus ist immer noch herausfordernd, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das ist das Erste, was man braucht, eben eine dieser Rechtsträger, die ganz oben stehen. Ja, und dann muss man natürlich gucken, dann braucht man wiederum noch eine, mindestens ein Unternehmen, das beherrscht wird. Das ist dann die sogenannte Organgesellschaft. Ich erzähle das jetzt einfach mal zu Ende, Fabian. Das könnten dann eben, das ist dann nicht mehr ganz so frei. Also da kommen nur bestimmte Rechtsformen in Betracht. Und zwar solche, die auch von ihrer Konstruktion her so sein könnten, dass sie beherrschbar sind. Und das ist natürlich klassischerweise die Kapitalgesellschaft. Ja, also bei einer Kapitalgesellschaft, das ist eine Rechtsform, die ist darauf ausgelegt, dass es Gesellschafter gibt, die nicht persönlich mitarbeiten am Unternehmen und die ihre Gesellschafterrechte geltend machen können und die können eben dieses Unternehmen beherrschen. Das ist der klassische Fall, dass man eben eine GmbH, UG oder AG hat, die dann beherrscht wird von einem anderen Unternehmen. Dann wäre auch hier nur noch, das, wenn wir da jetzt zu tief einsteigen, wird es, glaube ich, super kompliziert. Auch hier der Punkt, auch EU-Gesellschaften kämen hier in Betracht, wenn sie die Geschäftsleitung im Inland haben. Ja, also, aber dann hat es aber auch Grenzen, wenn die Steuerpflicht nicht in Deutschland ist, dann kommt man mit der Organschaft nicht so richtig über die Grenze. Und eine Personengesellschaft zum Beispiel kann nicht beherrscht werden im Rahmen einer Organschaft, weil diese Rechtsform eben so ausgestaltet ist, dass man üblicherweise als Personengesellschafter vielleicht auch mitarbeitet, Pflichten hat, eine persönliche Haftung übernimmt und so. Das funktioniert insofern nicht. Das heißt, es kann eigentlich nur klappen mit einer GmbH, also oder einer anderen Kapitalgesellschaft, die eben beherrscht wird von einer Vielzahl von möglichen Rechtsformen, wie ich es gerade genannt habe. Also diese Konstruktion braucht man erstmal. Natürlich kann der sogenannte Organkreis, muss nicht nur aus zwei Unternehmen bestehen, können auch mehrere Unternehmen sein. Also können auch mehrere GmbHs sein, die dann von einem Mutterunternehmen beherrscht wird oder einer Person.
Ja, und dann vielleicht gleich zu den Voraussetzungen, weil es muss dann eine finanzielle Eingliederung geben. Das bedeutet, also was jetzt Christian beschrieben hat, also der Organträger, ja, muss dann die Organgesellschaft beherrschen können, ja, und ja, mehrheitlich beteiligt sein, beziehungsweise die Mehrheit der Stimmrechte haben. Also theoretisch ist es auch so möglich, dass man was eine Beteiligung von unter 50% hat, aber dann irgendwie halt, was weiß ich, Mehrheitsstimmrechte, Stimmbindungsverträge oder was weiß ich, Vorzugaktien, wenn es eine AG ist, ja, bestehen. Also man kann theoretisch auch mit, was weiß ich, 45% beteiligt sein und dann die Mehrheit der Stimmrechte über eins der Instrumente beispielsweise bekommen. Aber ich brauche diese Mehrheit der Stimmrechte, also ich muss sie beherrschen können, also es muss eine finanzielle Eingliederung geschehen. Ja.
Und ich meine, der häufige Fall ist natürlich, dass einem sogar alle Anteile gehören an dem Unternehmen, das da mit einbezogen wird oder ein wesentlicher Teil. Und es gibt vielleicht noch Minderheitsgesellschafter, ja, also die eben nicht mehrheitlich beteiligt sind, weil geht ja nicht. Eine Person ist mehrheitlich beteiligt, die anderen sind ja dann, haben nicht die Mehrheit. Die gehen natürlich dann nicht leer aus, ja. Wenn der gesamte Gewinn nach oben geschoben wird, dann muss es natürlich sogenannte Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter geben. Also das wird insofern dann auch sichergestellt, dass man hier die wenigen anderen Gesellschafter da nicht ausbluten lassen kann oder so, ja, sondern die bekommen auch ihren entsprechenden Anteil am Gewinn eben entsprechend durch so eine Ausgleichszahlung und der Rest wird dann automatisch nach oben geschoben zum Organträger.
Aber wichtig, es braucht ein Ergebnisabführungsvertrag.
Genau, ja. Genau. Der wird ja manchmal so langhin auch als oder gemeinhin auch als Gewinnabführungsvertrag bezeichnet. Ist ja gar nicht so richtig, ne? Weil es geht eben tatsächlich darum, dass auch die Verluste
auch die
nach oben gehen im Zweifel. Ne?
Vorne in der Folge gehabt, also auch die Verluste gehen nach oben. Das ist dann manchmal vielleicht je nach Situation nicht mehr so schön und er muss mindestens für 5 Jahre abgeschlossen sein und auch eingetragen werden ins Handelsregister.
Ja, das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen kompliziert, finde ich, weil und das ist auch was, wo Deutschland, da kommen wir jetzt vielleicht auch schon zu einem kritischen Punkt, wo Deutschland auch ein bisschen schlechter aufgestellt ist als vielleicht andere Länder, weil man muss eben tatsächlich natürlich diese Gewinnabführung beschließen, ja, gerade wenn Minderheitsgesellschafter da sind, dann müssen die natürlich da auch was zu sagen dürfen. Das kommt sicherlich aus dem Gesellschaftsrecht, aber damit das Ganze steuerlich anerkannt wird, muss eben auch so ein formaler Akt noch erfolgen, der natürlich sehr bürokratisch ist. Man muss zum Notar gehen und sagen, bitte, bitte, ja, bitte, bitte nicht, aber man muss ihn halt darum bitten, diesen Ergebnisabführungsvertrag im Handelsregister einzutragen. Und jeder, der schon mal auch was im Handelsregister eintragen lassen hat, weiß, dass das manchmal auch zu Verzögerungen kommt. Dann ist vielleicht der Notartermin in einem Jahr, die Eintragung erst im nächsten Jahr. Dann geht es darum, ja, ab wann gilt denn das jetzt? Ja, also da entstehen einfach viele Streitigkeiten dadurch, dass man hier diese bürokratische Hürde noch hat, diesen Ergebnisabführungsvertrag unbedingt vorher noch eintragen lassen zu müssen als Bedingung für diese Organschaft. Und das ist auch so ein Punkt, der immer mal wieder kritisiert wird. Vielleicht schaut sich das ja mal jemand in der neuen Regierung an, ob man denn nicht vielleicht diese ertragssteuerliche Organschaft auch zulassen könnte, ohne diesen im Handelsregister eingetragenen Ergebnisabführungsvertrag. Andere Länder, ich glaube zum Beispiel in Österreich ist das auch so, die kriegen das auch besser hin und können dann so eine Gruppenbesteuerung zum Beispiel durchführen. Also einfach mehrere Unternehmen werden zusammengefasst im Wege einer Art Organschaft und das Ganze geht dann auch relativ unbürokratisch und mit weniger Streitanfälligkeiten, indem man auf diesen Ergebnisabführungsvertrag verzichtet. Könnte ja so ein Denkanstoß mal sein.
Finde ich gut. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja nicht so wirklich weitere Voraussetzungen. Mhm. Also wenn wir jetzt mal vielleicht den Schwenk machen, soll man hier mal, oder willst du noch was zur ertragssteuerlichen Organschaft sagen? Sonst könnte man mal einen Schwenk
genau,
zur Umsatzsteuer gern,
ja.
machen.
Mhm. Da können wir am Ende nochmal das zusammenfassen, ja.
Weil am Ende ist es ja so, ich brauche bei der Umsatzsteuer, also wir haben jetzt gelernt, im Prinzip man braucht hier einen Ergebnisabführungsvertrag und da stolpert man nicht mal aus Versehen so rein, man braucht Notar, etc., muss die Rechnung natürlich auch bezahlen. Bei der Umsatzsteuer sieht so ein bisschen anders aus. Das kann geschehen, ohne dass man so, ja, vielleicht wirklich merkt, ja, im Gegensatz zu einer Eingliederung im Ertragssteuerrecht braucht man auch eine organisatorische, wirtschaftliche Eingliederung. Bei der Umsatzsteuer und eben nicht nur diese finanzielle. Vielleicht ziehen wir mal die Voraussetzungen kurz vor. Also die finanzielle Eingliederung haben wir ja jetzt auch bei der Ertragssteuer schon gehabt. Kann man sagen, das ist eigentlich ähnlich wie bei der Ertragssteuer, bei der Umsatzsteuer, also auch Mehrheit der Stimmrechte. Hier ist da kein Ergebnisabführungsvertrag notwendig. Aber es gibt natürlich auch noch die wirtschaftliche Eingliederung und die muss bei der Umsatzsteuer gegeben sein und auch die organisatorische Eingliederung. Vielleicht willst du zu den zwei Punkten, Christian, da mal kurz was sagen.
Genau, also wir haben hier drei Voraussetzungen und das Interessante ist, dass, oder was heißt interessant, kann man sehen, wie man will, es müssen nicht alle drei ganz klar vorliegen. Das ist jetzt so eine Gesamtbetrachtung, wenn man jetzt sagt, zwei von drei Kriterien liegen ganz eindeutig vor, ja, also das Unternehmen hat die Mehrheit und bei den anderen beiden Punkten ist es dann nicht ganz so klar, kann es in einer Gesamtschau auch ausreichen, wenn eben einige Punkte ganz klar sind und die anderen nur so leicht ausgeprägt sind. Aber gehen wir sie doch noch mal kurz durch. Also du hast gesagt, Mehrheit der Stimmrechte ist, glaube ich, relativ easy, kann man gut bestimmen. Und dann brauchen wir noch eine sogenannte organisatorische Eingliederung. Das heißt, das Unternehmen, das das andere beherrscht und da eben zum Beispiel die Mehrheit der Stimmrechte hat, das muss auch in der Lage sein, im operativen Geschäft ihren Willen tatsächlich durchsetzen zu können. Da ist jetzt die Frage, ja, wie soll man das denn feststellen können? Und da gibt es eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, wenn zum Beispiel der Geschäftsführer der Holding auch gleichzeitig Geschäftsführer der operativen GmbH ist, ja, also dieser Influencer S zum Beispiel, der ist bei allen Unternehmen Geschäftsführer, dann ist natürlich ganz klar, hier ist so eine organisatorische Eingliederung gegeben, weil einfach eine einzige Person da ist, die in allen Unternehmen dann operativ sagt, was abgeht, weil er eben als Geschäftsführer bestellt ist. Könnte auch sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hat es sind nicht dieselben Geschäftsführer, aber vielleicht gibt es leitende Angestellte von der Holding, die dann bei der Tochtergesellschaft als Geschäftsführer eingesetzt werden. Ja, dann sagt man auch, okay, am Ende sind das ja dann doch, vertreten die einen einheitlichen Willen, weil der eben auch in der Holding leitend angestellt ist, dann wird der schon in der Tochter auch das machen, was die Holding will, ja. Also das wäre so eine Option oder so eine Möglichkeit, diese organisatorische Eingliederung festzustellen. Wenn es jetzt natürlich so ist, ne, so könnte man das vielleicht auch verhindern, dass man sagt, naja, klassisches Familienunternehmen, bei der Holding ist vielleicht dann die Mutter Geschäftsführer und bei der Tochtergesellschaft dann der Vater oder der Sohn oder so. Ne? Dann sind es halt unterschiedliche Personen und so könnte man zum Beispiel diese umsatzsteuerliche Organschaft dann auch vermeiden, indem man einfach unterschiedliche Geschäftsführer einsetzt. Aber es gibt ja noch eine dritte Voraussetzung, die ist fast noch ein bisschen schwammiger. Und zwar müssen die Unternehmen wirtschaftlich ineinander eingegliedert sein. Das heißt, die müssen irgendwie, ja, Geschäftsbeziehungen zueinander haben oder Geschäftsbeziehungen eingehen, durch die sie sich gegenseitig fördern und ergänzen. Sie müssen eng miteinander wirtschaftlich verflochten sein. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man das denn erklären? Lass mich mal überlegen, vielleicht fällt mir da ein Beispiel ein. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, bleiben wir doch mal bei unserem Beispiel, wenn jetzt der Influencer natürlich in seiner Marketingfirma auch Werbung macht für seine Genussmittel, die er über eine andere Firma vertreibt, dann wäre natürlich ja relativ klar, okay, die Firmen ergänzen und fördern sich wirtschaftlich, weil da eben Marketingbeziehungen zueinander herrschen. Ne? Da die eine Firma bezahlt die andere Firma dafür, dass sie Werbung macht oder bei der Produkt beim Produktvertrieb hilft. Ja, klassischerfalls auch wenn man was verpachtet. Also klassisch ist natürlich, die Holding hat das Grundstück und die Tochter nutzt es, dann ist natürlich auch ganz klar, die fördern sich gegenseitig hier, diese Unternehmen. Was nicht so einfach ausreicht, ist zum Beispiel, wenn man ohne weiteres austauschbare Wirtschaftsgüter untereinander vermietet. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen abschweifend, aber doch ganz interessant. Manchmal lautet ja die Empfehlung, dass man seinen Firmenwagen nicht über seine GmbH kauft, sondern dass man den privat als Einzelunternehmen kauft oder als Einzelperson kauft und den dann an die GmbH vermietet. Dann könnte man gegebenenfalls darum herumkommen, bei der GmbH ein Fahrtenbuch zu führen, sondern könnte auch mit etwas loseren Aufzeichnungen in die Lage kommen, dass die Kosten für den Firmenwagen steuerlich abzusetzen, ohne eben hier so ein aufwendiges Fahrtenbuch lückenlos und ständig und so weiter führen zu müssen. Und da ist natürlich dann auch immer der Einwand, naja, Moment mal, dann überlässt man ja als Einzelperson an seine GmbH ein Wirtschaftsgut, jetzt zum Beispiel dann in Form eines Firmenwagens. Und dann könnte man halt sich darüber streiten müssen, wird dann deswegen so eine umsatzsteuerliche Organschaft begründet, weil man als Einzelperson an seine GmbH plötzlich einen Firmenwagen überlässt. Aber ich würde fast sagen, dass da keine Organschaft vorliegt, weil eben der Firmenwagen nicht so wichtig ist für das Unternehmen und eigentlich austauschbar ist, ne?
Ja.
Muss man auch mal gucken, ne? Wenn es das einzige Taxi von einem Taxiunternehmen ist, dann ist vielleicht auch nicht so, aber wenn es der dritte Ferrari ist vom Influencer, dann mag das auch wieder in Ordnung sein.
Aber da sieht man mal die Unterschiede zwischen der ertragsteuerlichen Organschaft und dieser umsatzsteuerlichen Organschaft. Also da brauchst du wirklich einen Notar, du musst einen Vertrag machen, du musst es durchführen und bei der Umsatzsteuer heißt es, vielleicht bist du es, vielleicht bist du es nicht.
Ja.
Gut Glück, wir schauen uns das mal an.
Mhm. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was soll denn der Quatsch eigentlich? Warum gibt's denn das, wenn das so kompliziert ist, ne? Und vielleicht, ich würde das an der Stelle gerne nochmal erwähnen, was eigentlich dieser Vor- oder Nachteil von der umsatzsteuerlichen Organschaft ist. Und hier kann man eigentlich sagen, der Hauptvorteil liegt eigentlich beim Finanzamt. weil dadurch, dass diese umsatzsteuerliche Organschaft eintritt, wird das Unternehmen oben, also die Holding, wird dann plötzlich Steuerschuldner. Also die ganzen Umsatzsteuerverpflichtungen, die normalerweise, keine Ahnung, jetzt die Kaffee GmbH hätte oder die Marketing GmbH oder wie auch immer, die werden dann an die Holding übertragen. Und das Interessante für das Finanzamt ist jetzt natürlich, dass die plötzlich einen Schuldner mehr haben. Ne? Also wenn jetzt eines der Unternehmen in die Insolvenz geht, geht natürlich der Umsatzsteueranspruch des Staates gegebenenfalls mit in die Insolvenz, obwohl es natürlich auch viele Haftungsregelungen gibt. Ne? Aber oft ist das sicherlich auch der Fall, dass der Staat da auch Geld verliert bei Insolvenzen. Und wenn so eine Organschaft vorliegt, dann kann man sich natürlich zurücklehnen und sagen, ja, deine Firma geht zwar in die Insolvenz, aber hier die Umsatzsteuernachzahlung, die ich hier noch festgestellt habe, die möchte jetzt bitte mal deine Holding zahlen, weil hier gibt's ja diese Organschaft. Also ist das eigentlich ein Instrument, das natürlich zur Absicherung der Steueransprüche des Staates dient, so könnte man es vielleicht wohlwollend formulieren, aber für den Unternehmer jetzt relativ wenig Vorteile hat. Vielleicht auch noch ein Punkt dazu, weil du hast ja gesagt, das ist das große Problem, wann liegt denn die Organschaft überhaupt vor oder nicht? Könnte man jetzt sagen, ja, dann soll das Finanzamt das halt nachträglich feststellen, was soll's halt, ja. Aber das Problem ist ja, sobald dann eben diese Organschaft vorliegt und man schreibt sich dann gegenseitig Rechnungen, was ja auch häufig vorkommt, wenn verschiedene Unternehmen miteinander Geschäfte machen, dann muss man da ja Rechnungen schreiben. Und wenn keine Organschaft vorliegt, müssen natürlich genauso Rechnungen mit Umsatzsteuer geschrieben werden. Ja, für Marketingleistungen zum Beispiel muss man eine Rechnung stellen, da Umsatzsteuer drauf erheben. Die eine Firma muss die Umsatzsteuer zahlen, die andere kriegt sie wieder. Und genau das fällt bei der Organschaft ja weg. Das heißt, wenn man dann dazu kommt, dass man die vielleicht nicht erkannt hat, die Organschaft, was auch sehr häufig vorkommt oder vorkommen kann, dass man das gar nicht so erkennt und dann gibt es eine Betriebsprüfung und plötzlich wird es festgestellt, dann ist eben auch die Folge einerseits, okay, die Umsatzsteuer muss die Holding abführen, das muss man dann halt alles umbuchen, umrechnen und das Finanzamt hat noch einen Steuerschuldner, auch okay. Aber ein weiterer Nachteil ist eben, dass man dann sagen muss, die ganzen Rechnungen, die da geschrieben wurden, die waren eigentlich falsch. Da wurde ja zu Unrecht Umsatzsteuer erhoben. Und das ist halt dann auch mühselig und aufwendig, das zu kontrollieren. Aber man kann zumindest mal eins sagen, jetzt hier für die Steuerexperten, die zuhören, ihr habt bestimmt schon mal diesen 14c im Umsatzsteuergesetz gehört. Das ist ja so die absolute Danger-Vorschrift, ja. Wenn man nämlich als Unternehmer eine Rechnung schreibt und darauf Umsatzsteuer schreibt, muss man die auch zahlen, selbst wenn das völlig falsch war. Ja, beispielsweise, wenn man jetzt Vermieter ist und man schreibt eine Rechnung über die Vermietung seiner Wohnung und schreibt da Umsatzsteuer drauf, obwohl das eigentlich umsatzsteuerfrei wäre oder weil man eigentlich Kleinunternehmer ist oder wie auch immer. Ne? Eigentlich muss man keine Umsatzsteuer zahlen, aber man schreibt eine Rechnung und schreibt da Umsatzsteuer fälschlicherweise drauf, muss man sie trotzdem bezahlen, solange man diese Rechnung nicht korrigiert. Und diese Gefahr haben dann viele eben hier auch bei der Organschaft. Aber da kann man insofern Entwarnung geben, dass die Finanzverwaltung da eben insofern gnädig ist und sagt, wenn im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft trotzdem Rechnungen mit Umsatzsteuer gestellt werden, ist das kein Fall dieses Paragraphen 14c und man muss nicht Gefahr laufen, die Umsatzsteuer trotzdem zu zahlen. Immerhin, ja.
Ja, jetzt wärst du am Schluss schön bei der umsatzsteuerlichen Organschaft, wenn man einfach ankreuzen könnte in einem Formular, ja, ich will es oder ich will es nicht.
Ja, es wäre cool, ne? Das ist auch so wäre eine deutliche Bürokratieerleichterung, meine ich tatsächlich, dass das spürbar wäre, auch wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit wäre, die man da ändern müsste, wo man, glaube ich, auch gar nicht Gefahr laufen könnte, irgendwelche Steuersubstrate zu verlieren, wenn man einfach sagen könnte, ich möchte freiwillig als umsatzsteuerliche Organschaft behandelt werden, weil ich hier nicht ganz sicher bin, ob die Voraussetzungen vorliegen. Ist auch wirklich, das auch beim Finanzamt, ne, das ist wirklich viel Tatsachen-Sachverhaltsaufklärung. Das ist nicht, oft nicht ganz eindeutig. Und wenn man einfach sagen könnte, ja, könnte sein, ich mache es einfach freiwillig, umgeht man natürlich diese ganze Bürokratie und Unsicherheit, ob es nicht vielleicht doch hier so ein Fall sein könnte. Das wäre auf jeden Fall auch eine relativ naheliegende Verbesserung des Steuerrechts, meine ich.
Absolut, sollen wir mit dem Gedankenanstoß mal dann in die nächste Folge nächste Woche gehen.
Ja, gern. Ne? Also wenn ihr natürlich auch noch Hinweise, Rückfragen, Anregungen zum Thema Organschaft habt, dann freuen wir uns auch auf Feedback. Gerne hier über unsere E-Mail-Adresse podcast@steuerversum.de oder auch gerne bei Social Media. Ja, aber hat mich gefreut, Fabian, darüber mal mit dir zu sprechen.
Ja, Tito, dann bis nächste Woche.
Genau, mach's gut, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.